Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
30. November 1922. Heute vor 100 Jahren wurde der Bildhauer Norbert Kricke geboren. Ein Beitrag von Christian Gampert.
Dass Norbert Kricke ausgerechnet mit großen, ausladenden Stahlrohrplastiken bekannt werden würde, war zu Beginn seiner Karriere nicht abzusehen. Der am 30. November 1922 geborene Kricke begeisterte sich als Schüler für die reduzierten Skulpturen eines Wilhelm Lehmbruck. Nach dem Krieg, er war bei der Luftwaffe, studierte Kricke in Berlin bei dem traditionell figürlich orientierten Richard Scheibe und unterrichtete als 25-Jähriger an der Düsseldorfer Akademie Ackzeichnen. Als Bildhauer suchte er zunächst den weiblichen Idealkörper und seine Tonplastiken wurden wie üblich innen von Drahtgestellen gehalten. Kricke merkte bald, dass man den draufgepackten Ton auch weglassen und nur mit gebogenen Drähten arbeiten konnte. Das war der Durchbruch zu etwas ganz anderem, zur konkreten Kunst, sagt die Kunsthistorikerin Ronja Friedrichs.
Und als er dann den Bruch vollzogen hat zu den Drahtskulpturen, ist er im Grunde sofort super radikal. Es ist keine Abstraktion, es ist konkret. Also es ist dann nur noch der Draht im Raum und es ist nicht mehr ein Bezug zu einem Figur oder einem Gegenstand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten Alberto Giacomettis schmale Figuren die Versehrtheit des Menschen. Der Amerikaner Alexander Calder hatte schon in den 1920er Jahren in Paris mit Drahtgebilden experimentiert, die er in Bewegung setzte. Auch bei Norbert Kricke geht es um Bewegung, aber er will Bewegung darstellen.
Er geht von diesem großen Raumkontinuum aus und hat die Linie im Raum, die Linie als plastisches Element.
Der Kunsthistoriker Max Imdahl hat Norbert Krickes Arbeiten als Verlaufsformen bezeichnet. Und in der Tat, wie bei einer gezeichneten Linie, beginnt in den frühen Arbeiten irgendwo ein Draht, entwickelt sich fort und hört irgendwo auf. Zunächst noch konstruktiv geometrisch. Spätere Raumplastiken, wie Kricke die ab 1950 immer weitergeführten Arbeiten nennt, bilden immer kühnere, oft auch geschlossene und farblich gekennzeichnete Formen. Schließlich werden aus ihnen organische Verzweigungen und energetische Bündel, die schon Ende der 1950er Jahre wie abstrakte Vögel und kristalline Strukturen diagonal im Raum stehen. Norbert Kricke setzt sie oft in Beziehung zu funktionalistischer Architektur, zu der sie einen spielerischen Widerpart bilden. Sogenannte Raumkurven winden sich nach oben, die große Mannesmann steht als dynamisch verschlungene Kreisform am Düsseldorfer Rheinufer.
Die Linie geht durch den Raum und mit der Betrachtung und der Beobachtung des Werks bewegen wir uns mit den Augen, auch mit dem Körper durch den Raum. Und im Idealfall leitet es dann über das Werk hinaus in die Umgebung.
Ende der 1950er Jahre begann im benachbarten Köln Karl-Heinz Stockhausen mit elektronischer Musik zu experimentieren, mit Klängen und Geräuschen. In seiner Suche nach dem Wesentlichen ist der Kricke nahe.
Was Kricke macht, ist so eine Art Grundlagenforschung. Er versucht, das Faktische, was da ist, sichtbar zu machen.
Diese Haltung brachte Kricke, ab 1964 einflussreicher Lehrer an der Kunstakademie Düsseldorf, in Konflikt mit seinem Professorenkollegen Josef Beuys. Kricke missfiel dessen priesterlicher Habitus und das Konzept der sozialen Plastik, das alle Menschen zu Künstlern ernennt. Beuys wiederum warf Kricke vor, er gehöre zum Establishment und arbeite fürs Kapital. Dabei waren Krickes dynamische Drahtknäuel eher ein Kontrapunkt zur kalten architektonischen Nachkriegsmoderne, ein Ausbrechen aus dem Wirtschaftswunderdenken.
Die Arbeiten von Kricke sind im Grunde das Antimonument, also die demokratisieren in dem Sinne auch den Blick.
Krickes Plastiken machen den umliegenden Raum erst sichtbar, schrieb der Kunsthistoriker Gottfried Böhm. Dabei scheinen sie, trotz des schweren Materials, des Öfteren in die Luft abzuheben. Der Betrachter muss sich dazu in Bezug setzen. Das war 1984, als Norbert Kricke mit 62 Jahren viel zu früh starb, eine neue Erfahrung. Er hatte sich mit dem Ende schon lange beschäftigt. Seine späten, kargen Kohlezeichnungen werden Schlussstriche genannt.